Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen. Marianne hat es schon gesagt, mein Name ist Wolfgang Schwarzfischer. Ich bin Pastor in der Gemeinde Frankfurt-Hügelstraße seit etwa 12 Jahren. Davor waren meine Frau und ich in Berlin Pastoren für etwa 20 Jahre. Ich komme aber ursprünglich aus Frankfurt und da war es eigentlich ganz schön, dass wir dann auch in meine Heimatstadt zurückkehren konnten. Ich will euch auch ganz liebe Grüße von meiner Frau sagen. Die hat heute Morgen tatsächlich noch überlegt, ob sie nicht doch vielleicht irgendwie mitkommen könnte. Meine Schwiegermutter, also ihre Mama ist 88 mittlerweile, hatte vor einigen Wochen Oberschenkelhalsbruch und das hat diese Demenzerkrankung nochmal massiv beschleunigt. Sie hatte gestern keinen guten Tag und dann hat Gisa gesagt, sie wird zu Hause bleiben, beziehungsweise in der Hügelstraße in den Gottesdienst gehen, um mehr vor Ort zu sein. Aber ganz, ganz herzliche Grüße. Verheiratet, 3 Kinder, 2 Schwiegerkinder, 1 Enkelkind. Mei, das habe ich falsch gemacht. Herr Jesus Christus, ich will dir danken, dass du jetzt hier bist. Ich glaube, auch hier sind jetzt Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, aber nicht da sein können. Die viele Jahre mit dir treu gegangen sind. Dein Wort aufgenommen haben. Und jetzt ist alles schwieriger geworden. Segne du sie, Herr. Wenn sie jetzt nicht hören, nicht diese Gemeinschaft erleben können, ersetze du ihnen das. Sei bei uns hier, Herr, die wir zusammenkommen. Lass uns hören auf dein Wort, Herr, lass mich zurücktreten, lass mich einfach sehr klein werden und lass dich sehr, sehr groß werden. Amen. Die Gemeinde in der Hügelstraße ist eine Gemeinde, die sich aus sehr vielen Nationalitäten zusammensetzt. Über 20 Nationalitäten sind da. Und neulich ist mir mal aufgefallen, dass ich einen Daniel aus dieser Gemeinde kenne, aus meiner Gemeinde kennengelernt habe vor einigen Jahren. Der ist in München geboren. Dann habe ich in der Hügelstraße jemanden kennengelernt, Daniele, der ist auf Sizilien geboren. Und dann habe ich jemanden kennengelernt in der Gemeinde, Daniel, der kommt aus Peru. Und jetzt im Augenblick machen wir einen Alpha-Kurs, da habe ich eine Frau kennengelernt, die heißt Daniela. Ich habe mich gefragt, warum um alles in der Welt haben Eltern ihren Kindern diesen Namen Daniel gegeben? Warum Daniel, warum funktioniert der scheinbar in jeder Kultur? Warum will man etwas, was man aus der Bibel von diesem Daniel gelernt hat, an seine eigenen Kinder weitergeben? Und deswegen will ich heute ein bisschen was über Daniel mit euch anschauen und vielleicht können wir für unser eigenes Leben ja auch den einen oder anderen Gedanken damit nach Hause nehmen. Also Daniel. Viele von euch kennen die Geschichten, ne? Also Schrift an der Wand, Daniel in der Löwengrube. Meine Frau arbeitet in der Kita, die wir in der Gemeinde haben und das ist eine christliche Kita, zu der auch muslimische Kinder kommen oder Kinder aus Shinto- und buddhistischen Elternhäusern. Einmal in der Woche mindestens wird eine biblische Geschichte erzählt und manchmal können die Kinder sich eine aussuchen und das ist ganz oft Daniel in der Löwengrube. Das finden die toll. Also so ein Kerl, der da reingeworfen wird und dann sind da 5 Löwen und die tun ihm nichts. Super. Was mich so ein bisschen irritiert ist, dass in diesem Buch der Daniel als ein ganz junger Mann dargestellt wird. Also so von der Optik her. Das war ja gar nicht so. Also Daniel, ich will darauf gleich noch ein bisschen eingehen, war ja als junger Mann nach Babylon gekommen, war dann lange dort in der Gefangenschaft. Mittlerweile war das babylonische Herrscherhaus abgelöst worden. Die Perser hatten das babylonische Reich erobert. Also Jahrzehnte sind ins Land gegangen. Und dann kommt erst die Geschichte mit der Löwengrube als fast alter Mann. steht Daniel nochmal vor einer großen Entscheidung und muss diesen Glaubenskampf, muss diese Glaubensprüfung aushalten. Nochmal ein bisschen zurück. Von Daniel wissen wir, dass er aus einer wohlhabenden Jerusalemer Familie kam. Die Babylonier, als sie Jerusalem erobert haben, haben sozusagen die oberen 10.000 in die Gefangenschaft geführt. Man wollte das jüdische Volk sozusagen enthaupten. Man hat die Eliten genommen und nach Babylon geführt. Daniel war darunter. Er muss also aus einer wohlhabenden Familie gekommen sein. Wir wissen auch, dass er einigermaßen hübsch gewesen sein muss. Denn nur solchen Menschen war es erlaubt, im Palast des babylonischen Königs zu dienen. Also man hat ausgeschlossen all diejenigen, die körperliche Gebrechen hatten. Man hat ausgeschlossen all die, die nicht dem Schönheitsideal irgendwie entsprochen haben. Wir können daraus indirekt schließen, Daniel muss jung gewesen sein, als er in die Gefangenschaft ging. Und Daniel muss hübsch gewesen sein, als er in die Gefangenschaft ging. Er erlebt als junger, privilegierter Mensch, wie seine gesamte Welt ausgelöscht wird. Jerusalem wird erobert, der Tempel wird niedergebrannt. Meine Schwiegermutter ist in der Ukraine geboren, in Lviv, im damaligen Lemberg. Wir haben Familie in der Ukraine. Und vor einiger Zeit habe ich mich mit, ich glaube, es ist ein Groß-Groß-Cousin von Gisa, ich bin aber nicht ganz sicher, aber irgendwie gehört er zur Familie, mit einem jungen Kerl unterhalten, der ist 14 und der war völlig begeistert. Wir können uns auf Englisch unterhalten und er sagte, weißt du, was unsere Schule jetzt gemacht hat, Wolfgang? Wir haben unten in den Kellern ganz tolle Räume mit Spielen, da dürfen wir normalerweise nie hin und da dürfen wir nie spielen. Und ich sage, und wann geht ihr da hin? Immer, wenn die Bomben fallen. Immer, wenn die Bomben fallen, dürfen wir in diesen Keller. Das ist so krass. Und es hilft mir, mich ein winziges Stück in die Situation von Daniel zu versetzen. Wie es gewesen sein muss, wenn alles, was du kennst, jede Sicherheit, dein Vater, deine Mutter, deine Geschwister, deine Familie, deine Nachbarschaft, der Tempel, die Stadt, in der du geboren bist, plötzlich weg ist und sich Menschen an dir vergreifen und dich mitnehmen in ein fremdes Land. Wenn Menschen dir den eigenen Namen wegnehmen und dich anders nennen. Also fast ein Stück, wie man das aus den Konzentrationslagern kennt, wo den Gefangenen Nummern eintätowiert worden sind, um sie nicht mehr mit ihren Namen anzureden. So haben die Babylonier das auch gemacht. Sie haben den Menschen ihre Identität genommen, ihnen neue Namen gegeben und gesagt, du gehörst jetzt uns. Hat unglaublich viel aufgeben müssen. Und dann beschäftigt sich das Buch Daniel in weiten Passagen mit der Frage, wenn da jemand ist, der so viel verloren hat, was hält er dann überhaupt noch fest? Was kann er überhaupt noch festhalten? Und festhalten an dem, was uns wichtig ist, am Glauben an Jesus Christus, das ist heute ein Glaubenskampf und es war damals ein Glaubenskampf. Das Buch des Propheten Daniel relativ am Anfang beginnt schon damit, mit der Frage, was lässt du los und was behältst du? Diese Frage der Speisevorschriften, er sollte unreines Essen zu sich nehmen und er hat gesagt, das tue ich nicht, ein Gefangener. Ein Mensch, der den Menschen in seiner Umgebung ausgeliefert war und er sagt, das tue ich nicht, egal was die Konsequenzen sind. Ich habe nur noch so wenig, aber an diesem Wenigen will ich festhalten. Gott ist da. Der Daniel macht trotz allem interessanterweise Karriere. Erst am Hof des babylonischen Königs und als die Perser das dann übernehmen, dann geht seine Karriere weiter auch am Hof des persischen Königs. Und ich will euch vorlesen aus dem Buch des Propheten Daniel, das war jetzt mal so ein bisschen der Hintergrund. Und in dieser Textstelle, um die es geht, da wird dem Daniel eine Falle gestellt. Er ist ja ein Emporkömmling, ein Sklave. Und viele am Hof des Königs sind keine Emporkömmlinge, sondern sie gehören zu reichen Familien, zu mächtigen Familien des persischen Königreiches. Und sie fragen sich, wie kann das sein, dass jemand, der nichts wert ist, in den Augen des Königs so angesehen ist? Eine sehr menschliche Frage, ne? Wie kann das sein, dass wir, die wir Sünder sind, so angesehen sind in den Augen des Königs? Diese Konkurrenten Daniels, die stellen ihm eine Falle. Und davon lesen wir in Daniel 6, im 6. Kapitel, die Verse 8 bis 10. Die hohen Beamten und Statthalter eilten zum König und sagten zu ihm: Lang lebe König Darius. Alle hohen Beamten des Königs, die Vorsteher, die Statthalter, die Minister und Verwalter haben sich beraten. Es soll eine neue Verordnung, eine königliche Verordnung erlassen werden und ein Verbot soll in Kraft treten. Für die nächsten 30 Tage soll gelten: Richtet irgendjemand eine Bitte nicht an den König, sondern an irgendein Gott oder einen anderen Menschen, dann soll er in die Löwengrube geworfen werden. Nun, König, erlasse dieses Gebot und erschreibe die Vorschrift nach dem unveränderlichen Gesetz der Meder und der Perser, kann es dann nicht wieder aufgehoben werden. Und so unterschrieb König Darius die Vorschrift und das Verbot trat in Kraft. Daniel war bekannt. Er war so bekannt, auch in seinem Glaubensleben, dass selbst seine Feinde sagten: Ich glaube, ich kann vorhersehen, wie er in dieser Situation reagiert. Ich bin mir sicher, er wird sich nicht vor dem König niederwerfen, sondern er wird weiter seine Bitten, sein Flehen vor Gott bringen. Das ist doch die super Falle. So kriegen wir ihn. Ich mache mal einen ganz, ganz kurzen Einschub. Mich erinnert diese Geschichte an eine Geschichte des Neuen Testamentes. Da geht es tatsächlich auch um das Niederwerfen. Jesus wird in die Wüste geführt und der Teufel tritt auf und er versucht Jesus und er sagt: Wenn du dich vor mir niederwirfst, dann werde ich dir alles geben. Das hat mich zu der Frage gebracht: Wovor werfen wir uns heute eigentlich nieder? Wir haben drei Kinder, ein Enkelkind. Das ist natürlich eine Generation dazwischen. Als wir, wir ist ein bisschen übertrieben, als meine Frau schwanger war, das waren eigentlich nicht wir, wenn ich ehrlich bin, als meine Frau schwanger war, dann wurden wir gefragt: Kriegt ihr einen Jungen oder ein Mädchen? Und ganz ehrlich, das war ja noch im letzten Jahrtausend, man hatte schon Ultraschall, aber ich konnte jetzt nicht furchtbar viel darauf erkennen. Es sah so ein bisschen aus wie eine Wetterkarte, ganz ehrlich gesagt. Ich sagte, keine Ahnung, wissen wir nicht. Junge oder Mädchen, eins von beiden wird es schon werden, ja. Und dann war die Antwort, naja, Hauptsache gesund. Als meine Tochter mit unserer Enkeltochter schwanger war, die gleiche Frage, Junge oder Mädchen, und dann der gleiche Nachschub, Hauptsache gesund. Wovor werfen wir uns eigentlich nieder? Was beten wir an? Wir machen einen biblischen Unterricht mit den jungen Leuten in unserer Gemeinde und wir verdonnern die auch, ehrlich gesagt, ein bisschen dann auch wirklich da zu sein und daran teilzunehmen. Und die eine ultimative Ausrede ist, ich kann nicht kommen, ich habe was für die Schule zu lernen. Das geht bei allen Eltern durch. Ich kann nicht kommen, ich muss lernen. Was beten wir an? Was beten wir an? Also eine Gesellschaft, die Bildung so hoch hängt und dagegen sage ich null, aber die auf der anderen Seite so wenig in die, was man früher so ganz altmodisch Herzensbildung genannt hat, in die Bildung des Glaubens. In welche Richtung wird so eine Gesellschaft wohl gehen? Was beten wir an? Hauptsache glücklich. Die jungen Leute in meiner Gemeinde frage auch darüber hinaus, in meiner Familie, was erwartest du denn vom Leben? Dann kommt Papa, aber eigentlich egal, Hauptsache glücklich. Und ich könnte die Tischkante beißen. Denn so wird ihr Leben nicht werden. Es wird möglicherweise in der Hauptsache und in allen Phasen nicht glücklich sein. Was beten wir an? Die Falle ist gestellt. Das Gebot ist erlassen. Wer irgendjemanden anbetet, außer dem König, wer seine Bitten vor irgendjemand anderem ausbreitet als vor dem König, der ist so gut wie tot. Die Falle ist gestellt. Nun geht es weiter in Daniel 6, im Vers 11. Als Daniel von der Vorschrift erfuhr, ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte er offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Das machte er schon immer so. Plötzlich stürmten seine Gegner herein und fanden Daniel. Er war gerade dabei, Gott anzuflehen und seine Bitten vorzubringen. Daraufhin gingen die Männer zum König und sprachen ihn auf das königliche Verbot an. Sie fragten, hast du nicht ein Verbot unterschrieben, das für 30 Tage gilt? Jeder, der eine Bitte nicht an dich richtet, König, der soll doch in die Löwengrube geworfen werden, oder? Der König antwortete, so ist es. Es ist das Gesetz der Meder und Perser und das kann nicht aufgehoben werden. Daraufhin berichteten sie dem König, dann müssen wir dir etwas über Daniel sagen, der zu den Gefangenen aus Juda gehört. Er achtet weder dich, König, noch das Verbot, das du unterschrieben hast. Dreimal täglich verrichtet er ein Gebet. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt. Daniel wird festgenommen und in die Löwengrube geworfen. Also die Falle schnappt zu. Es ist ganz genauso, wie die Leute sich das ausgedacht haben, sehr vorhersehbar, ja, so wird der Daniel reagieren, ja, so werden die Christen reagieren, die kann man ausnutzen. Ja, so ist es halt manchmal. Und Gott bewahrt auch davor nicht. Er bewahrt uns nicht vor schwierigen Situationen. Er bewahrt uns nicht davor, ausgenutzt zu werden. Unsere Arbeit in Berlin, da hatten wir ein Haus für Obdachlose und alkoholkranke Menschen, die es gewohnt waren, auf der Straße zu leben. Und auf der Straße zu leben ist einfach nur hart. Und da ist sich jeder der Nächste. Jeder ist sich selbst der Nächste. Es gibt einfach praktisch keine Solidarität. Die Menschen waren es gewohnt, ihren Vorteil zu suchen. Sie waren es gewohnt, auszunutzen. Und sie haben uns ausgenutzt. Und die Frage war immer wieder, was gebe ich eigentlich als Christ? Und wo ziehe ich eine Grenze und sage, nee, das funktioniert nicht. Und das ist eine Spannung, in der wir immer wieder stehen und in der jeder von euch steht. Wo sind wir bereit, noch einen zweiten, einen dritten und einen fünften Schritt auf jemanden zuzumachen? Und wo sagen wir, dieser Mensch tut mir nicht gut? Den will ich segnen, aber aus der Ferne. Die Falle schlappt zu. Und jetzt gucken wir uns mal an, was da eigentlich passiert. Zum einen ist da der König Darius. Und diesem König ist Gewalt und Macht gegeben über das Leben jedes seiner Untertanen. Wenn es einen zentralen Punkt gab, wenn es eine Person gab, die unumschränkte Macht hatte, dann war es im persischen Königreich der König selbst. Und dieser König, obwohl es ihm leid tut, kann Daniel nicht das Leben schenken. Er ist gebunden. Also diese große Freiheit, die wir uns manchmal so vorstellen bei den Mächtigen, diese große Freiheit, die tun doch, was sie wollen, das stimmte schon da nicht. Da waren Bindungen, die vielleicht gar nicht so offensichtlich waren. Aber der König war nicht frei. Der konnte Daniel das Leben nicht schenken. Ich glaube, dass Menschen sich in ihren Grundzügen nicht sehr verändern durch die Jahrtausende. Ich habe neulich ein Interview gehört mit einem Firmeninhaber eines mittelständischen Unternehmens in Deutschland. Die stellen Motorsägen, Gartengeräte und so weiter her. Die Firma Stiel, aber deren Namen nenne ich nicht, weil sie mich nicht dafür bezahlen. Da war die Frage, baut er sein Werk in Deutschland aus, weil der Bedarf da ist, oder geht er andere Wege? Und er sagt, nein, ich habe mich dafür entschieden, ein Werk in der Schweiz zu bauen. Und der Reporter war einigermaßen fassungslos und sagt, in der Schweiz bei den hohen Löhnen und den hohen Kosten. Und er sagte, das ist wohl wahr. Aber viele andere Gesetze und Vorschriften sind dort nicht. Wir haben 6.000 Beschäftigte und 1.000 von denen arbeiten in der Produktion. 5.000 sind damit beschäftigt, Qualitätskontrolle, Fördermittel, Aufträge requirieren, Verwaltung, Rentenzahlung, tralala und hopsasa. Die freiste Gesellschaft der Welt. Und er sagt, nee, lieber in die Schweiz. Zum anderen sind da die Konkurrenten. Und diese Konkurrenten hassen Daniel. Nach all den Jahrzehnten, ist er immer noch der Gefangene aus Juda. Längst aufgestiegen in der Hierarchie, aber irgendwas kramen sie raus, was in ihren Augen verwerflich ist. Das ist der Gefangene aus Juda. Meine Familie stammt ursprünglich aus der Oberpfalz. Und wenn ich die heute besuche, dann, das ist ein die eine Tante jedenfalls lebt in einem kleinen Ort an Richtung tschechische Grenze. Und wenn ich frage, ach, der und der, wo wohnt der denn? Dann sagt sie, die wohnen bei den Flüchtlingen hinten. Und die Flüchtlinge sind Menschen, die in den 50er Jahren aus dem Sudetenland gekommen sind. Und das ist jetzt nicht gestern gewesen, die Flüchtlinge. Der Gefangene aus Juda. Der Gefangene aus Juda. Dieser Gefangene aus Juda. Warum dieser Hass? Warum diese Wut und dieses, ich nehme in Kauf, ein anderes Leben zu zerstören? Ich persönlich glaube, dass es sicher auch mit Konkurrenz und all solchen Geschichten zu tun hatte. Es hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass jemand anders lebt. Und mit anders lebt meine ich, dass er in der gleichen Situation ist wie ich und dass er die aber besser meistert. Dass er sich nicht korrumpieren und bestechen lässt. Dass er nicht lügt. Dass er nicht Intrigen spinnt. Ich glaube, was uns als Menschen so schwer fällt, ist nicht, der andere ist irgendwie besser, sondern der andere ist so ähnlich wie ich. Aber er lebt ein gottgefälliges Leben. Er zeigt mir, dass ich eigentlich auch anders leben könnte. Und das ist ätzend, ätzend. Wut, Hass, wir zerstören Daniel. Und dann ist da Daniel. Und Daniel, interessanterweise, kommt in diesem ganzen dramatischen Abschnitt, wo viel geredet wird, wo sich Leute austauschen, beraten, wo sie Fallen stellen, wo Gesetze erlassen werden. Kein Wort von Daniel. Es wird einfach überhaupt nichts gesagt, was er in all dem sagt. Das heißt, dass er kein Wort zu Menschen spricht, sondern zu seinem Gott gibt. Jetzt wird es für mich persönlich interessant. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ich finde es nicht so cool, in der Löwengrube ein gottgefälliges Leben zu führen. Gott alles Mögliche zu versprechen, zu beten, zu sagen, wow, wow, wow. Ich finde es viel cooler, im Alltag dieses Leben zu führen. Wo ich nicht im Flugzeug sitze, das gerade am Stürzen ist. Wo nicht die drei Löwen auf mich zukommen. Wie schafft Daniel es, in all den Jahrzehnten ein Leben zu führen, das Gott gefällig ist und das ihn im Letzten auch in der Löwengruppe rettet? Wie kann ich als Pastor, der oft mit Konflikten zu tun hat, wie kann ich als ein Christ, der immer wieder auch an seine Grenzen kommt, dessen Gebete gehört werden, aber nicht unbedingt erhört werden, wie kann ich denn dranbleiben? Vers 11. Als Daniel von der Vorschrift erfuhr, ging er in sein Haus. Im oberen Stockwerk hatte er offene Fenster, die in Richtung Jerusalem zeigten. Dreimal am Tag kniete er dort nieder, um zu beten und Gott zu preisen. Das machte er schon immer so. Dreimal am Tag. Nicht nur in der Krise. Nicht nur in der Löwengruppe. Wir alle sind ja ein Stück von dieser Gesellschaft geprägt, die sagt, immer was Neues, du musst das anders machen, du musst Neues erfahren. Da ist jemand beschrieben, der sagt, ey, in meinem Leben habe ich genug Neues erfahren, war nicht alles toll. Ich brauche einfach ein paar Routinen. Ich will ganz routinemäßig, und das meint er überhaupt nicht negativ, der dann mit Gott sprechen, das ist Teil meines Lebens, meines Alltags, das will ich. Das mag ein Grund sein, warum Daniel diese Krise so gut meistert. Die zweite Sache, die er sagt ist, oder die hier gesagt wird, ist, er kniet sich nieder. Niederknien, man könnte den Schwerpunkt drauf richten, ich mache mich klein vor Gott. Wenn ich aber Gott in den Blick nehme und aus seiner Perspektive, dann muss ich sagen, dann ist der Schwerpunkt eher, ich mache Gott groß. Dass ich klein bin, muss mir niemand sagen, das weiß ich. Also vielleicht meine Erinnerung ist nicht schlecht, aber das weiß ich eigentlich. Aber mich niederknien und einen neuen Blick kriegen, eine neue Perspektive für die Größe Gottes, das hat der Daniel gemacht. Und vielleicht ist das ein weiteres Geheimnis. Er betet. Kniet sich nicht nur nieder, er betet. Wofür wird er denn gebetet haben? Ironischerweise wahrscheinlich für den König, der so gefangen ist. Wahrscheinlich ironischerweise für die Leute, die ihm die Falle stellen und die eigentlich ihn lieber tot sehen wollen. Er betet für diese Menschen. Das ist cool. Gestern am Kirchentag haben wir das auch gehört. Ne? Wie ist es, wenn wir für unsere Feinde beten? Und das ist so super schwierig. Ich mich mit meinen Verwandten oder angeheirateten Verwandten in der Ukraine unterhalte, die keine Christen sind, dann sagen sie, oh ja, wir geben auch. Wir spenden auch, und zwar für unsere Soldaten. Eine junge Frau, die Tante von dem Adam, die gerade eine große Spendenaktion ins Leben gerufen hat für zwei gepanzerte Jeeps, die an die Front sollen, um die russischen Soldaten zu besiegen. Wie schwer ist das? Wie schwer ist das, für die Feinde zu beten? Und in unserem Fall sind es nicht die russischen Soldaten, sondern das ist der Chef, die Krankheit, ich selbst. Ich bin mir selbst der Größte. Wie schwer ist es, vor Gott zu gehen und zu sagen, Herr, heile mich. Er preist Gott. Das wird hier auch erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht auch macht. Ich mache das immer mal wieder. Ich führe ein Gebetstagebuch, da kommen so Sachen rein, für die ich bete, und wenn die sich erfüllen, dann röte ich die, also unterstreiche die rot, und am Ende eines Jahres schaue ich mir dieses Buch an und ich denke, wow, wie viel hat Gott getan und wie viel hat sich einfach erledigt und ist gar nicht mehr wichtig. Was ich noch im Januar so unglaublich wichtig fand, ist im Dezember vielleicht gar nicht mehr wichtig. Und wenn es im Dezember noch wichtig ist, dann hat Gott es oft gelöst. Er preist Gott für das, was er tut. Ganz zum Schluss, da ist das offene Fenster. Da ist das offene Fenster. Und das ist ein Bild, das mich unglaublich berührt. Daniel, der sich eine Wohnung aussucht, davon gehe ich jetzt mal aus, dass er sich die ausgesucht hat, und sagt, Küche wäre schön, Schlafzimmer wäre nett, aber ganz wichtig wäre mir ein Zimmer, das Fenster hat nach Jerusalem. Die Stadt, die er als brennend und zerstört in Erinnerung hat. Die Stadt, von der er ziemlich sicher sein kann, dass er als alter Mann sie nie wieder sehen wird. Und die trotzdem da ist. Die Stadt Gottes, die trotzdem da ist. Daniel sagt, wow, das möchte ich. Ich möchte nicht vergessen, was es gibt, aber ich im Augenblick nicht sehen kann. Was es gibt, aber ich vielleicht in diesem Leben nicht mehr erleben werde. Wow. Das finde ich unglaublich. An diesem Fenster, da wird das Wunder der Rettung Daniels vorbereitet. Im Gebet, im Lobpreis und im Vertrauen. Und selbst der heidnische König erkennt, und damit will ich schließen, in den Versen 26, da lesen wir das. Und wenn diese Bibel nicht so klein gedruckt wäre, würde ich es auch gleich finden. Dort heißt es nämlich so, ach, ich bin auf der falschen Seite, das erklärt das. König Darius schrieb an die Menschen aller Völker, Nationen und Sprachen, die auf der Erde wohnen. Euch soll reichlich Friede zuteil werden. Ich erlasse nun diesen Befehl. In meinem ganzen Königreich soll man den Gott Daniels fürchten und vor ihm zittern. Er ist der lebendige Gott, der für immer bleibt. Sein Königreich wird nie zugrunde gehen, und seine Herrschaft hat kein Ende. Er rettet und befreit. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde. Er hat Daniel aus der Gewalt der Löwen, aus der Gewalt der menschlichen und der tierischen Löwen gerettet. Das sagt ein heidnischer König. Und wir singen Teile dieses Bekenntnisses heute noch. Aus dem Mund der Ungläubigen, der Weisen, erklingt das Wort Gottes, weil da ein Mann war, der treu war und der das Wenige, was er behalten konnte, nicht losgelassen hat.